Was ich für mich gemerkt habe, ist, Kinder sind im Prinzip die einzigen Menschen, mit denen man jemals sein Leben verbringen wird, die dir 100% von sich geben. Und es liegt an dir, wie viel von diesen 100% am Ende übrig bleiben, mit jeder Entscheidung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema: wie Kinder Werte lernen. Und ich freue mich unglaublich, dass ich über dieses Thema mit dem bekannten Bestseller-Autor, Coach und Motivator Lars Ahmen sprechen darf. Denn es gibt wirklich niemanden, mit dem ich mich darüber lieber unterhalten würde. Herzlich willkommen, lieber Lars.
Hallo, liebe Christine. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Ich hoffe, er hat gut begonnen und ich hoffe, nach unserem Gespräch geht er auch noch gut weiter.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Du, ich habe deine Vita, ne? Ich habe die 5-mal lesen müssen, bis ich sie mental verarbeitet hatte, ehrlich gesagt. Das liest sich wie ein Film. Warte, ich habe das mir aufgeschrieben. Ich habe Auszüge. Du hast mit Pink Gemüsepizza gegessen, mit Amy Winehouse über die große Liebe gesprochen. Du hast mehrere Bestseller geschrieben, wurdest von Paulo Coelho umarmt, hast in Brasilien und in England gelebt. 2 deiner Bücher wurden mit Elias Mbarek in der Hauptrolle verfilmt. Du bist jetzt Kinderbuchautor. Ich höre jetzt mal auf, weil man könnte noch endlos so weiterreden. Aber was ist da los, Lars? Was ist das bitte für ein Leben?
Und weißt du, was ich denke über mein eigenes Leben?
Sag.
Ich bin total faul und krieg nichts auf die Reihe.
Ich würde sagen, das ist eine sehr merkwürdige Einschätzung der Tatsache.
Naja, aber das ist ganz wichtig, weil die Außenwahrnehmung und die eigene Wahrnehmung hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das sind wie 2 Paralleluniversen. Die sich auch nicht so richtig treffen, weil alles, was man in so einer Vita sieht, das sind natürlich die Highlights, bei denen ich ja als Lars überall dabei war, logischerweise. Und ich weiß ja auch, dass das im echten Leben alles nie so spannend war, wie es dann zusammengefasst in einem Text sich anfühlt, wenn man es liest.
Stimmt,
und
ja.
Deswegen ist meine Wahrnehmung immer: ich könnte noch so viel mehr schaffen, würde ich meine Zeit richtig nutzen. Und es gibt auch so viele, eigentlich die meisten Momente in meinem Leben liege ich einfach irgendwo rum, gucke Netflix und denke übers Leben nach oder schlafe oder gehe mit meinem Kind spazieren. Also alles Dinge, die man jetzt im beruflichen Kontext, wo man sagen könnte, das könntest du eigentlich anders nutzen oder besser nutzen. Deswegen ist es immer so spannend. Also man darf nie die Erfolge von anderen Menschen so hoch bewerten und sie mit dem eigenen ganz normalen Leben vergleichen. Das ist wie Instagram oder TikTok oder generell die sozialen Medien. Du siehst dort die Highlights der anderen und vergleichst sie mit dem Alltag von dir. Und schon,
das geht nicht gut, ne?
Ja, und schon fühlt man sich irgendwie, ach, ich bekomme ja gar nichts auf die Reihe. Und mal selbst auf die Erfolge zu gucken, die man so schon erlebt hat in seinem Leben. Und das können auch nur so Sachen sein wie: hey, ich habe mein Abi geschafft. Oder: hey, ich hab's hinbekommen, dass mein Sohn jetzt in die Grundschule geht.
Seine Schuhe alleine.
Oder die anzieht. Schuhe sich alleine anzieht. Oder also so diese vielen Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, die aber in Wahrheit viel wichtiger sind, als wir meinen, weil genau das ist das, was unser Herz mit Glücksmomenten füllt. Es sind nicht die großen Momente, die sich in der Vita gut anfühlen oder sich gut anhören. Das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, ja, wie guckt dich dein Kind an, wenn du morgens aufstehst? Ja, kommt es und umarmt es dich? Oder kommt es nicht und rennt weg und will mit dir nichts zu tun haben? Das sind die wirklich entscheidenden Momente. Eigentlich sollte man darüber in einem Lebenslauf erzählen.
Ob dein Kind wegläuft oder nicht. Ja, aber es stimmt ja. Und auch solche Momente gibt es. Und auch die sind irgendwie okay, weil dann geht es ja um den Umgang.
Genau. Damit,
ne? Es klingt trotzdem wirklich krass, wenn man es so liest. Und was auf jeden Fall klar wird, ist, du hast viel erlebt. Und es gibt ja Menschen, die sich einfach ganz, ganz viel Input holen von der Welt. Und ich glaube, dass du so ein Mensch bist. Und letzten Endes bei all dem, was du gemacht hast, zieht sich aber meines Erachtens eins total durch. Du hast immer viel über Werte nachgedacht und geschrieben und gesprochen. Also es ging immer um deine Wahrnehmung von der Welt und letzten Endes auch um eine Wertschätzung allem gegenüber. Ich weiß, also als wir das Vorgespräch hatten, ich habe mich sofort wie eine Freundin gefühlt. Ich hatte sofort dieses Gefühl von, dass du Fremde erstmal als Freunde anerkennst. Und das fand ich total schön, weil ich gemerkt habe, das deckt sich. Was du schreibst und was du lebst, deckt sich irgendwie. Das fand ich eine ganz schöne Erfahrung. Das ist ja nicht immer so.
Ja, Fremde ja. Sind Freunde, die man noch nicht kennt.
Ja, ist ein schöner Gedanke, ne?
Schau dir mal die Welt an, so Stichwort Globalisierung und diese Idee, dass es Grenzen gibt, dass man einen Pass braucht, um von A nach B zu reisen, dass Menschen, die aus einem anderen Kontinent stammen, dass das Fremde sind. Das ist eigentlich etwas, was mit meinem Werteverständnis nicht so zusammengeht. Also für mich sind alle Menschen erstmal Menschen. Und am Ende des Tages, und das ist das Spannende, wenn man sich wirklich die Mühe gibt oder die Mühe macht und sich mit den Menschen unterhält, so unterschiedlich sie auf den ersten Blick auch zu sein scheinen, am Ende wollen wir alle Ähnliches. Wir wollen alle ein glückliches Leben, wir wollen alle was zu essen, wir wollen eine Familie, wie auch immer die aussieht, die sieht ja bei jedem auch durchaus anders aus. Wir wollen so ein Gefühl von Erfüllung erfahren. Wir wollen uns verwirklichen. Wir möchten am Ende unseres Lebens das Gefühl haben, wir haben dieses Leben nicht vergeudet. Natürlich hat jeder Mensch eine andere Sozialisierung und ist mit anderen Werten aufgewachsen und hat andere Prägungen. Das ist völlig klar. Aber vom Grundverständnis wollen oder will der Mensch, so denke ich, das Gleiche. Und wenn man auch so sich die Welt anschaut, es ist ja immer polarisierender. Es gibt im Prinzip gar nicht mehr diese Grauzonen. Es gibt nur noch links oder rechts, gut oder böse, weiß oder schwarz. Entweder stehst du auf meiner Seite oder du bist gegen mich. Und was da total helfen kann, ist so diese Idee, beim Sport ja genauso. Wir haben gerade die Fußball-Europameisterschaft. Es stehen zwei Teams gegeneinander und am Ende geht ein Gewinner vom Platz. Auch dein größter Konkurrent hat den gleichen Traum wie du.
Ja, so ist es, ne? Total.
Und das darf man eben nie vergessen in dem ganzen in der Hektik des Alltags und in diesem ganzen Wahnsinn, in dem wir uns hier alle befinden. To-Do-Listen und was man alles machen muss und die ganzen Erwartungen, die man zu erfüllen hat und auch die eigenen Erwartungen an sich selbst. Und ja, und da sehe ich eben so meine Berufung tatsächlich darin, so ein bisschen das Gas rauszunehmen bei den Leuten und sie erstmal darauf hinzuweisen, wie viel Schönes schon jetzt in ihrem Leben ist. Wir müssen es nur wieder sehen lernen.
Hast du denn jetzt, du bist ja auch Papa, hast du das Gefühl, dass dir das manchmal schwerer fällt, seit du Papa bist, dieses Innehalten, die Schönheit wahrnehmen und nicht in diesen Hustle-Modus zu verfallen und diese To-Do-Listen abarbeiten und so?
Also eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich fällt es mir jetzt leichter, nicht mehr so viel zu machen, weil ich die beste Ausrede der Welt habe. Und weil es dann manchmal auch tatsächlich im Alltag nicht anders geht. Also vor der Geburt unseres Kindes gab es ja nur mich und meine Arbeit und meinen Alltag. Und ich konnte mir meine Stunden so einteilen, wie ich das wollte. Als selbstständiger Autor, der von zu Hause arbeitet, konnte ich jeden Tag frei entscheiden und ob ich etwas tue oder nicht. Und jetzt mit Kind ist der Alltag einfach völlig anders. Das heißt, ich kann nicht mehr so frei entscheiden und ich kann nicht mehr so in meinem, ja, in diesem Modus sein. Naja, ob ich das jetzt mache oder morgen oder später ist nicht so schlimm, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt eine Stunde frei habe, muss ich diese Stunde nutzen. So, und dann mache ich das auch. Und dann kann ich aber, wenn mein Kind da ist, diese 4-5 Stunden gar nichts machen und fühle mich dann auch nicht schlecht.
Ah, okay, also das heißt, du nutzt dann die Zeit und das ist für dich auch so ein Innehalten dann mit dem Kind. Aber dein Kind ist auch noch klein.
Genau.
Ne? Es verändert sich so ein bisschen, finde ich gerade, weil ich merke das jetzt bei unseren drei Großen und mit dem Kleinen. Das sind so zwei unterschiedliche Welten. Während ich mit dem Kleinen so
total dieses Hier und Jetzt und wieder ankommen und auch so aus dem Machen so rauskommen, weil der dann vor mir steht und sagt, ich möchte zum Spielplatz. Und ich weiß, wenn ich auf dem Spielplatz rumstehe, bin ich nicht produktiv. Ich kann nicht nebenher die Spülmaschine einräumen. Ich kann nicht nebenher nochmal schnell irgendwie eine E-Mail erledigen oder so. Oder das will ich nicht. Aber mit den Großen ist es dann dieses, ich muss um 16 Uhr hier sein, um 17 Uhr muss ich da wieder sein, da brauche ich nochmal 10 Euro für die Klassenkasse und so. Du bist ständig in diesem Zack, Zack, Zack und Erledigen-Modus. Und mir fällt es echt, seit die so größer sind, echt schwerer innezuhalten als Mutter und mal wieder so bei mir anzudocken.
Ja, gut, unser Kind ist jetzt 2, es wird 3. Ja, es ist noch eine andere Lebensphase. Was wir schon früh gemacht haben, ist wirklich uns aufzuteilen. Also meine Freundin und ich, dass wir ganz klar sagen, ich gehe jetzt auf den Spielplatz und in der Zeit machst du die Wohnung sauber, zum Beispiel. Mhm. Und es ist wahnsinnig anstrengend, vor allem für mich, ich bin ja mein stärkster Wert, du hast ja vorhin die Werte angesprochen, mein stärkster Wert ist Freiheit. Und dementsprechend habe ich mein ganzes Leben immer danach ausgerichtet. Also dient die nächste Entscheidung, die ich zu treffen habe, meinem höchsten Wert, meiner Freiheit, oder schränke ich mich dadurch ein? Und mit Kind ist es natürlich jeden Tag so ein Frontalangriff auf meinen stärksten Wert.
Stimmt.
Ja, da neu mit umzugehen, auch zu lernen, damit umzugehen und das auch wieder lieben zu lernen und nicht jedes Mal sich persönlich angegriffen fühlen, wenn diese Freiheit in Gefahr ist. Es ist am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es schon eine Umstellung. Vor allem auch ich als Autor brauche eine ruhige Umgebung, um meine Bücher zu schreiben. Das ist ja mein Beruf. Ich gehe nicht ins Büro. Das heißt, ich verlasse auch die Wohnung nicht, um zu arbeiten, sondern ich bin halt hier und kriege alles mit. Das ist schon eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber auch das geht. Ich hätte es nicht gedacht, aber es geht. Man muss sich halt extrem gut absprechen. Und man muss sehr viel reden und man muss diese ganzen Krisen, die man ja so täglich mehrfach hat, immer ansprechen und dann auch jeden Abend wieder lösen. Und vor allem mit dem Partner und mit der Partnerin.
Mhm.
Und immer wieder nachjustieren. Geht's uns gut? Geht's dir gut? Wie kann ich dich entlasten? Wie kann ich dir helfen? Was liegt bei dir in den nächsten Wochen, Monaten an? Was müssen wir planen? Also eigentlich all das, was ich in meinem Leben immer vermieden habe, ja, muss ich jetzt machen, zwangsläufig auch, um mir meine Freiheit wieder zurückzuholen, ein Stück weit.
Stimmt, ja.
Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, alles hat einen Preis. Also an jeder Entscheidung hängt ein unsichtbares Preisschild. Und mir war immer klar, ich wollte ein sichtbarer Vater sein für mein Kind. Also ich wollte auch nicht der sein, der wichtige Dinge über WhatsApp mitbekommt, per Video geschickt, einen Tag später. Sondern ich wollte da auch immer dabei sein. Auf der anderen Seite möchte ich mich in meiner Persönlichkeit weiterhin ausdrücken. Ich möchte mich mit der Welt teilen. Ich möchte nicht nur Papa sein, sondern eben auch noch Lars, der Autor und der andere Dinge macht. Weil ich eben auch weiß, ich kann nur für mein Kind der beste Papa sein, wenn es mir gut geht.
Stimmt,
und wenn ich mich erfüllt fühle. Das heißt, treffe ich die Entscheidung, dass ich jetzt zum Beispiel mal 2 Wochen mich zurückziehe, vielleicht auch gar nicht zu Hause bin, um ein Buch zu schreiben oder ich wünschte, ich könnte in 2 Wochen ein Buch schreiben, aber um vielleicht mal so den ersten Ansatz zu finden, gedanklich reinzufinden in Ruhe, wo ich wirklich mich um nichts anderes kümmern muss. Das hat natürlich das Preisschild, ich sehe mein Kind nicht und verpasse dann in diesen 2 Wochen ganz viel. Es konkurrieren die beiden Werte und da muss man quasi immer ja einen Mittelweg finden und man darf sich selbst in dem ganzen Wahnsinn auch nicht vergessen, in all dem Wahnsinn. Also Wahnsinn meine ich jetzt positiv natürlich, ne? Also,
es ist ja Wahnsinn manchmal, ne? Also ich meine, Kinder großzuziehen ist schon der totale Wahnsinn. Und man unterschätzt das vorher, ne? Das sagen einem alle, man nickt immer brav und denkt so, ja, ja. Und dann kommt es und das überrollt einen schon ein bisschen, oder?
Total, vor allem diese ganzen gut gemeinten Sätze.
Schlaf nochmal, Lars.
schlaf nochmal. Und ich ertappe mich ja selbst dabei, dass ich anderen auch diese Sätze weitergebe. Zum Beispiel, genieße es, sie werden so schnell groß.
So,
ja. Ich meine, das stimmt. Ja, es stimmt total. Also wenn ich darüber nachdenke, ich habe es gerade gesagt, unsere Tochter ist 2, sie wird im nächsten Monat 3. Es kommt mir vor, als wäre sie gestern auf die Welt gekommen. Deswegen würde ich jetzt einem anderen Menschen sagen, der jetzt gerade ein Kind auf die Welt bringt, genieße es, die Zeit geht so schnell vorbei. Es stimmt. Auf der anderen Seite, ja, was hat das für einen Mehrwert? Außer du machst Druck. Eigentlich.
Ja, das und vor allem ist es ja wie mit den Kindern auch. Ne? Du kannst denen 500 Mal sagen, pass auf, ne, das geht schief oder keine Ahnung. Am Ende müssen sie die Erfahrung, zumindest nicht die ganz schmerzhaften, müssen sie ja doch selbst machen. Also du kannst sie immer warnen, aber sie werden es selbst machen müssen, diese Erfahrung. Und ich glaube nicht, dass es wirklich hilft, wenn man Leuten versucht, eine Erfahrung abzunehmen und denen dann das nochmal zu sagen. Ich verstehe den Impuls, weil der Impuls ist ja, hätte ich das gewusst, hätte ich es mehr genossen. Aber die Wahrheit ist, man tut es beim zweiten Kind wieder nicht. Also man genießt natürlich sein Kind. Ich habe meine Kinder immer genossen. Aber im Nachgang habe ich gedacht, ach Mensch, da hätte ich mir nochmal mehr Zeit zum Kuscheln nehmen können. Und hier hätte ich nochmal vielleicht einfach mir nochmal 2 Wochen frei nehmen können oder so. Aber in dieser Situation hast du eben die Situation und nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ist einfach so.
Man trifft ja immer die Entscheidung, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt für einen selbst die bestmögliche ist. Und ja. man hat dann ja nicht die 2 Wochen Lebenszeit, in der man über diese Entscheidung nachdenken kann, war es jetzt gut oder schlecht, sondern man trifft ja immer die Entscheidung, von der man glaubt, das ist jetzt das Beste.
Ja.
Und deswegen, was ich auch jetzt als Vater total schnell gelernt habe, ist einfach nicht so streng zu sich zu sein. Ja, sich auch all diese Fehler, die man macht, einzugestehen und zuzugestehen und dass das gar nicht schlimm ist, sondern dass das alles dazugehört. Das ist wie im Erwachsenenleben ja auch, wenn du in deinem Beruf ein Ziel hast und du schaffst es nicht sofort oder du wirst mal irgendwo abgelehnt oder du bewirbst dich irgendwo und kriegst diesen Job nicht oder du versuchst, dieses Projekt hinzukriegen und schaffst es nicht. Aber 5 Jahre später hast du was anderes geschafft und all diese Ablehnungen auf deinem Weg haben dazu geführt, dass du eben dann doch irgendwo gelandet bist bei einer Firma und du bist jetzt in einer tollen Position. Das heißt, all diese Niederlagen und diese Momente des Scheiterns auf dem Weg war gar kein Scheitern, sondern waren notwendig, um auf deinem Weg zu lernen, besser zu werden und dann irgendwo mal anzukommen. Und ja, mit der Kindererziehung ist es genauso. Also es ist einfach Learning by Doing und
Learning by Burning.
Learning by Burning, ja. Und auch, ja, drüber lachen. Ich glaube, das ist so entscheidend. Wie oft saßen wir hier nachts in der Badewanne mit Badeschaum um 3:30, weil unsere Tochter nur in der Badewanne eingeschlafen ist.
Oh nein.
So, ja. Und wir total müde und am nächsten Morgen ging der Wecker wieder 7, weil einer von uns raus musste. Ja, dann sitzt du dann da, jetzt kannst du das total doof finden oder du lachst dich einfach kaputt, weil was willst du sonst machen? Ja, die Situation ist ja, wie sie ist, du kannst sie ja nicht ändern. Aber mit Humor und mit so diesem Gefühl, okay, es ist nicht so schlimm. Es ist nervt, wirklich, es nervt manchmal auch richtig krass, aber es ist nicht so schlimm.
Nee, und das ist ja auch genau das, was man den Kindern ja auch irgendwie mitgeben möchte. Also wo wir dann auch bei diesem Thema Wertevermittlung sind. Ich finde es schon wichtig, den Kindern auch mitzugeben, Menschen sind fehlbar, wir machen alle Fehler, auch du wirst Fehler machen. Und das ist der Umgang damit. Also ich entschuldige mich auch bei meinen Kindern. Ich bin auch sehr höflich mit mir selbst, wenn ich Fehler gemacht habe. Ich sage dann einmal, guck mal, das war jetzt einfach ein bisschen viel. Ich habe jetzt kurz die Nerven verloren und jetzt ist auch wieder gut. Und es tut mir leid, dass du das abbekommen hast. Aber letzten Endes werden die doch total gestresste Eltern selbst irgendwann, wenn die nur perfekte Mütter und Väter immer um sich hatten. Das wäre grauenhaft, oder?
Genau, weil es ist ja auch nicht authentisch.
Ja.
Und Kinder merken das halt sofort. Also ob du gerne mit ihnen spielst zum Beispiel oder ob du dir jetzt sagst, okay, ich mache jetzt mal 10 Minuten alibimäßig, setze ich mich daneben und ich bin aber gedanklich schon wieder ganz woanders. Kinder merken das. Und das meine ich damit, als ich gesagt habe, es fällt mir einfacher, mit Kind ganz im Jetzt zu sein, weil ich mir in diesen Augenblicken sage, okay, ich habe natürlich tausend Sachen zu tun, aber wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, willst du jetzt mit mir malen? Dann sage ich, okay, wir machen das. Und dann bin ich ganz da. Und dann denke ich auch an nichts anderes. Dann male ich dieses Bild zum tausendsten Mal, weil ich halt weiß, das ist wichtig und das ist schön. Und am Ende des Tages sind das genau die schönsten Momente des Tages.
Und die tragen, ne? Die tragen wirklich durchs Leben. Es ist manchmal halt nur so kleine Momente, an die man immer sich erinnern wird, ob die Eltern wirklich da waren, mit ihren Gedanken auch oder nicht. Ich glaube,
absolut. Ja. Als Papa kann ich wirklich sagen, dass so die erste Zeit war, also jetzt spreche ich mal aus meiner persönlichen Erfahrung, war die Bindung zwischen unserer Tochter und der Mama oder meiner Tochter und der Mama ganz eng, ist immer noch ganz, ganz eng. Und ich habe intuitiv irgendwie gewusst, meine Zeit als Papa wird noch kommen. Also am Anfang, und mit Anfang meine ich so die ersten 2 Jahre, ein bisschen länger vielleicht, war wirklich immer die erste Reaktion von unserer Tochter, Mama. Es ist irgendwas, Mama. Was möchtest du machen, Mama? Das Kind wird nachts wach, Mama. Und da als Papa auch so seine Rolle zu finden und damit umzugehen, das war schon auch eine Herausforderung. Aber was ich gemerkt habe, je mehr Zeit ich investiert habe und je mehr ich versucht habe, mich auch aktiv einzubringen, also selbst wenn unsere Tochter sagt, ich will mit Mama spielen, dann eben nicht wegzugehen, sondern zu sagen, okay, ich setze mich jetzt einfach mal dazu. Auch wenn du, liebes Kind, gerade gesagt hast, du willst eigentlich nur mit Mama spielen. Dass je mehr du selbst machst, desto mehr bekommst du auch von dem Kind zurück. Und siehe da, auf einmal ruft unsere Tochter auch Papa und Papa und Papa und Papa.
Weißt du, dass es Studien gibt darüber, dass Kinder mit der Mama beim Kuscheln mehr Oxytocin ausschütten, als wenn sie mit dem Papa kuscheln? Und beim Spielen ist es andersrum. Das heißt, da hat dir wahrscheinlich auch so ein bisschen das Alter reingespielt und die Vorlieben. Weil wenn dein Kind spielt, also bei uns ist es total so, es hat sich um 180 Grad gewendet in dem Moment, in dem Spielen wichtiger als Kuscheln wurde, dann kommt deine Zeit so richtig.
Genau, und das hatte ich irgendwie so intuitiv, habe ich das so gefühlt. Und es gab so einen ganz tollen Moment, ich werde den nie vergessen. Der ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht 2, 3, 4 Monate. Mitten in der Nacht, unsere Tochter schläft in ihrem Zimmer. Das liegt direkt neben unserem Schlafzimmer. Und wir haben so die Türen auf, und damit wir sie hören nachts. Und sie ruft eigentlich, wenn sie ruft in der Nacht, immer die Mama. Immer. Und dann auf einmal rief sie in der Nacht, Papa.
Oh.
Und ich bin total glücklich aufgesprungen und habe mich so gefreut, mitten in der Nacht. Und so, ja, sie ruft Papa. Und dann bin ich rüber. Und es ist ja eigentlich jetzt kein angenehmer Moment. Du bist nachts, du bist am Schlafen und dann ruft dein Kind und dann musst du aufstehen und rübergehen. Aber ich habe mich in dem Augenblick so gefreut, weil das einfach, ja, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt ist so ein bisschen so eine Zeitenwende. Ja, jetzt ist auch meine Zeit ein bisschen gekommen und jetzt kann ich mich mehr einbringen. Oder was heißt mehr einbringen? Aber jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt kann dann auch meine Freundin dann nachts mal ausschlafen oder durchschlafen oder muss nicht dreimal rüber in der Nacht, sondern vielleicht nur einmal. Oder auch
ein bisschen mehr Freiheit.
Und hat ein bisschen mehr Freiheit. Und ja, und das ist halt das Schöne, dass man sich auch die Zeit nimmt und es nicht persönlich nimmt, vor allem als Vater, wenn man diese Ablehnung erfährt, ja, die ja keine Ablehnung gegen einen als Menschen oder als Vater ist, sondern das ist einfach der natürliche Prozess des Kindes. Aber ich verstehe natürlich dann auch den inneren Konflikt. Du bist Papa, du sagst dir, okay, ich will jetzt da sein. Und dann will das Kind aber nur mit der Mama spielen und sagt, Papa, geh weg.
So, dass es dir gar nicht zugesteht, diesen Wert, den du hier hattest, dieses, ich will ein präsenter Papa sein. Und
genau.
Dann sagt, ich will diesen präsenten Papa gar nicht, geh mal wieder. Das ist gar nicht einfach, ne?
Genau, und dann denkst du dir, na gut, aber ich habe doch jetzt extra diesen einen Job nicht gemacht, um hier zu sein. Und du bist dann in einem ständigen Konflikt.
Hm.
Okay, was machst du jetzt? Und da kann ich wirklich nur raten, Leute, chillt. Es regelt sich in der Regel alles von selbst. Und was ich für mich gemerkt habe, ist, Kinder sind im Prinzip die einzigen Menschen, mit denen man jemals sein Leben verbringen wird, die dir 100% von sich geben.
Hm.
Und es liegt an dir, wie viel von diesen 100% am Ende übrig bleiben, mit jeder Entscheidung.
Das ist ein ziemlich spannender Gedanke.
Also, wenn du der abwesende Vater bist, dann wird es immer weniger. Wenn du der Papa bist, der viel zu Hause ist, der sich kümmert, ist es mehr. Wenn du der bist, der aktiv Dinge mit dem Kind unternimmt, wird es mehr. Wenn du sagst, ich gehe lieber mit meinen Kumpels dreimal die Woche weg, dann wird es weniger. Das heißt, es liegt immer am Elternteil, ohne jetzt Druck machen zu wollen, aber es ist einfach so. Das war für mich total so ein inspirierender Moment, als ich diesen Gedanken beim Spazierengehen so für mich entdeckt habe. Es ist zu 100% in meiner Verantwortung als Vater, welche Beziehung ich zu meinem Kind haben werde mein Leben lang.
Weißt du, in welchem Bereich ich das einschränken würde oder zumindest sagen würde, da muss man, glaube ich, aufpassen in der Wahrnehmung dann, wenn es in Richtung Pubertät oder auch so Autonomiephasen im Allgemeinen geht, da geben die dann halt teilweise auch nicht mehr 100% und geben halt auch nicht alles preis und entfernen sich schon auch. Das ist ja was Situatives. Natürlich geben wir als Erwachsene unseren Eltern nicht mehr 100% von uns preis. Das geht ja gar nicht. Aber letzten Endes in dieser Pubertät dann auch da durchzukommen und damit klarzukommen, dass sie in diesem Moment vielleicht ganz wenig von sich geben, in dem Vertrauen, dass das auch wieder zurückkommt, was wir uns aufgebaut haben. Ich glaube, das ist echt auch nochmal eine wichtige Aufgabe.
Ich meine natürlich jetzt nicht 100% im Sinne von, man macht jetzt alles gemeinsam und man isst zusammen und man teilt alles. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine damit eher dieses absolute Vertrauen, das was eben von klein an aufgebaut wird, die Bindung, das Urvertrauen. Und natürlich auch mit unserem Partner besprechen wir ja nicht alles. Und wir sind ja auch mit unserem Partner nicht 24/7 zusammen. Und auch mit unseren besten Freunden verbringen wir nicht alle Tage, sondern es geht eher um dieses Gefühl. Da ist ein Mensch, der geht mit mir durchs Leben, mal enger, mal nicht so eng. Aber es liegt in meiner Verantwortung als Vater, als Mutter, wie diese Bindung aussieht und wie eng diese Bindung ist und wie viel Vertrauen da ist. Das meine ich damit. Natürlich nicht im Detail jeden Tag und so.
Ich habe das, glaube ich, schon verstanden. Ich meinte nur, man merkt das in dem Moment nicht so, ne? Also wenn die so älter werden, die ziehen sich so zurück und dann kann man schon mal da so dran zweifeln, ob man alles richtig gemacht hat, weil sie sich eben so zurückziehen und man plötzlich nicht mehr so weiß, sind wir hier beide noch all in? Und das sind wir halt doch, weißt du, es ist nur nicht so spürbar in dem Moment und man muss dann darauf vertrauen, dass man nicht alles falsch gemacht hat als Mutter oder als Vater und zu viel mit seinen Kumpels saufen gegangen ist oder so, sondern dass man dann auch darauf vertrauen kann. Ich habe mich dir gegeben und zur Verfügung gestellt und ich bin immer noch da. Und auch wenn du das gerade nicht abrufst, ich bin da. Und das, was du sagst, stimmt total, ne? Dieses Urvertrauen. Ich glaube, darauf kannst du vertrauen, dass es bleibt. Du spürst es nur manchmal als Eltern nicht so, ob es da ist.
Genau, es ist ja auch ein Riesenunterschied zwischen dem, was ein Kind manchmal will und das, was es braucht.
Das stimmt,
ja. Und nur weil ein Kind manchmal etwas will und es nicht bekommt, heißt es ja nicht, dass ich meinem Kind nicht alles Glück der Welt wünsche und möchte, sondern ich bin eben dann auch bis zu einem gewissen Grad verantwortlich für den Weg meines Kindes. Und wenn ich der Meinung bin, wie ein Fußballtrainer, wenn wir jetzt mal da bleiben wollen, ich weiß es eben manchmal, nicht immer natürlich, aber manchmal habe ich eben durch meine Lebenserfahrung Wissen, dass das Kind nicht hat und ich möchte dann dieses Kind natürlich auch vor sich selbst schützen. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass das Kind mal kurzfristig mich nicht leiden kann und alles doof findet, was ich mache, aber ich weiß, dass ja auch das geht vorbei und auch das gehört dazu und es ist nicht schlimm, im Gegenteil, es ist meine Aufgabe.
Ja, glaube ich auch und ich glaube auch, dass das, was du da gerade gesagt hast, ist ja auch wieder Wertevermittlung, ne? Also ich muss meinem Kind ja schon auch sagen, hör zu, das ist nicht, wie du dich gerade verhältst, was du gerade entscheidest, entspricht nicht unseren Werten. Und auf der anderen Seite glaube ich irgendwie auch nicht, dass man das denen so mit Worten so gut vermitteln kann, ne? Was man braucht, was man möchte von denen und wie man die Welt sieht. Was würdest du sagen, was ist so ein guter Weg, um Werte Kindern zu vermitteln?
Du hast es gerade schon gesagt, es vorzuleben. Also den Kindern oder seinen Kindern etwas zu erklären mit Worten, das ist gut und das ist auch schön. Aber das Kind macht das nach, was es zu Hause sieht. Und sie redet auch das nach, was sie zu Hause hört. Und so wie ich mit meiner Frau umgehe, so geht auch unsere Tochter mit anderen Menschen um. So wie ich mit meinem Vater rede, mit ihm umgehe, mit anderen Menschen umgehe, das kopiert sie und macht es dann im Kindergarten. Viel reden, viel vorleben, erklären. Erklären ist ganz wichtig, sich Zeit nehmen, sich entschuldigen. Du hast es vorhin gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, auch bei seinem zweijährigen Kind zu sagen, es tut mir total leid, dass ich gerade ein bisschen unfreundlich war zu dir. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Komm, setz dich mal hin und ich erkläre dir das jetzt mal. Ich hatte gerade ein doofes Telefonat mit wem auch immer und bin ein bisschen traurig deswegen und habe das gerade an dir ausgelassen. Es tut mir leid. Und auch so ein Kind von 2 Jahren versteht es vielleicht noch nicht 100%, aber es versteht die Energie, die du dem Kind aussendest. Nämlich, du nimmst es ernst.
Ja.
Du nimmst es ernst. Und es sind die Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ein hoher Wert ist auch, Dinge zu teilen, die man hat. Und wie kannst du das besser vermitteln als auf dem Spielplatz? Ja, du teilst dein Spielzeug mit anderen Kindern, um gemeinsam zu spielen. Was lernen die Kinder? Alleine spielen macht nicht so viel Spaß, als zusammen zu spielen. Eine Burg zu bauen, zu dritt oder zu zweit, ist schöner als alleine. Und dafür muss man auch sein eigenes Werkzeug teilen mit anderen Kindern.
Was machst du, wenn dein Kind das absolut nicht will?
Ja, natürlich zwinge ich das Kind nicht, irgendwas zu machen. Aber in der Regel, auch nicht immer, aber in der Regel klären das die Kinder mit sich selbst.
Mhm.
Wenn man sie lässt. Ja, natürlich achten wir darauf, dass es nicht zu Prügeleien kommt auf dem Spielplatz. aber auch das passiert. Und auch da muss man dann mit seinem Kind darüber reden, was man machen kann und wie man sich auch schützen kann und so weiter. Es gibt kein Patentrezept. Ich glaube, wenn man einfach ehrlich ist zu seinem Kind und wenn man sagt, pass auf, Kinder sind alle anders, Menschen sind anders, bleib im Vertrauen, sei freundlich, sei hilfsbereit und hör auf dein Herz. Das ist das, was im Endeffekt über allem steht. Hör auf dich selbst, vertraue dir und dann lerne jeden Tag neu dazu.
Gibt es denn Bücher, die ihr auch so zusammen anguckt oder so, die dir oder die euch dabei helfen, die Werte zu vermitteln, die ihr für wichtig erachtet? Also wir reden da gleich drüber, ihr habt auch selbst eins geschrieben, aber hast du noch so 1-2 Tipps für Bücher, wo du sagst, ja, darüber kommt man ganz gut ins Gespräch?
Oh, es gibt so viele Kinderbücher. Wir haben ja hier einen kleinen Kinderbuchladen in unserem Kinderzimmer, weil da eigentlich nur Kinderbücher stehen. also zum Beispiel, was mir ganz früh aufgefallen ist, dass die Kinderbücher, die ich toll finde, optisch, nicht die sind, die unsere Tochter dann abends aus dem Regal zieht, die sie vorgelesen bekommen möchte. Also da sind die Geschmäcker von Eltern dann doch unterschiedlich zu den Geschmäckern von...
Stimmt, manchmal voll schwer auszuhalten.
Genau, von Kindern.
Und so, nein, wir haben doch dieses total schöne Buch. Schon wieder das.
Also ja. Eines der Lieblingsbücher unserer Tochter ist, oder Lieblingsreihen ist Pettersson und Findus. Vielleicht, und das ist so schön, dass das unsere Tochter so mag, weil diese Welt, die dort erzählt wird, ist natürlich auch eine kleine Fantasiewelt mit dem alten Mann, der einsam auf dem Bauernhof wohnt und dann findet er eben diese Katze, Findus, und dann werden die beste Freunde und erleben viele Abenteuer.
Ich finde, Pettersson ist auch mein Vorbild, ganz ehrlich, ne? Das ist so ein, der ist so weise in seiner Art, wenn er Findus mit irgendwas konfrontiert, was der gemacht hat, und Findus sagt, war ich nicht, dann sagt er, dann muss ich so selbst gewesen sein. Er lässt es einfach so stehen und vertraut darauf, dass Findus trotzdem gerafft hat, dass es nicht cool war. Allein durch die Frage und durch die Auswirkungen, die es hatte. Aber er demütigt ihn nie in diesem Ganzen. Natürlich klappt das nicht immer so. Und ich werde auch nicht immer jede Schuld auf mich laden. Aber ich finde es vom Gedanken her so schön, auch darauf zu vertrauen, dass Kinder auch einen Lerneffekt haben, wenn ich nicht immer mit erhobenem Zeigefinger vor ihnen stehe, sondern dass die Sache an sich schon was bewirkt hat.
Ja, absolut. Dann, was sie ganz toll findet, ist Aristocats.
Aristocats? Wie witzig ist das denn?
Aristocats, genau. Und da gibt es ja auch so tolle Bilderbücher, wo man diese Geschichten nacherzählen kann. Ja, und da geht es eben auch um Werte, dass man sich nichts gefallen lässt, dass man, dass Familie wichtig ist, dass Freundschaft wichtig ist, dass man sich gegenseitig hilft.
Selbst mit Paw Patrol kannst du Werte vermitteln eigentlich, ne? Ja.
Genau, oder Feuerwehrmann Sam.
Dass dieser blöde Junge sich jedes Mal in den gleichen Mist rein manövriert und die immer geduldig trotzdem ihm wieder raushelfen, ist auf jeden Fall echt, spannt meine Werte tatsächlich ein bisschen, also überspannt meine Werte an der Stelle manchmal. Ich denke so, hör auf, Junge, mit diesem Zeug. Aber ja, ist auf jeden Fall wahr, was du sagst.
Also da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. So, was uns aufgefallen ist, dass auch Kinderbücher, die vielleicht am Anfang nicht so populär waren bei ihr, dann ein halbes Jahr später zum Lieblingsbuch wurden. Oder umgekehrt, dass Bücher, die am Anfang jeden Abend vorgelesen werden mussten, von heute auf morgen total uninteressant waren. Was ich gemerkt habe, ist, aber das ist auch nichts Neues, dass manche Kinderbücher einfach jeden Abend vorgelesen werden müssen, auch tausendmal, und es nie langweilig wird.
Ja.
Und da entwickelt man dann teilweise auch so coole Strategien, dass man immer andere Geschichten erzählt, dass man dann auch gar nicht mehr vorliest wirklich, sondern einfach nur noch die Bilder nacherzählt und dann einfach auch so Fantasiegeschichten erfindet beim Vorlesen. Und ja.
Um es sich selbst auch erträglich zu machen, ne?
Ja.
Ja. Und euer eigenes Buch, ihr habt, oder es sind ja sogar zwei Bücher, ne? Mhm. Anahita, deine Partnerin und du, ihr habt über die kleine Ratte Quiek geschrieben. Erzählst du mal, warum ihr das geschrieben habt und um welche Wertevermittlung ging es euch da?
Also die Idee ist uns gekommen schon vor einigen Jahren, weil in Berlin ich eine Wohnung habe, oder ich habe ja viele Jahre dort gewohnt, direkt am Wasser, also am Kanal, und wenn es dann mal geregnet hat, sind dann immer die Ratten rausgekommen. Ja, und die sind dann über den Bürgersteig gelaufen, und dann habe ich ganz oft beobachtet, wie dann so Menschen, die gesehen haben oder auch in den U-Bahn-Schächten, dann so gesagt haben, eine Ratte. Und es gibt ja so manche Tiere, wo wir das ja auch haben. Spinnen, Schlangen, Ratten sind jetzt nicht unbedingt die Lieblingstiere. Und ich habe mich dann gefragt, wie muss sich eigentlich so eine Ratte fühlen, wenn die Reaktion, die sie bekommt, immer die ist, ich bin hässlich, oder ich bin nicht schön, oder die Leute haben Angst vor mir. Natürlich merkt eine Ratte das nicht, wenn die Menschen das machen, aber das war mein Gedankengang. Und so haben wir dann irgendwann gesagt, komm, natürlich dann auch durch die vielen Kinderbücher, die wir hier gelesen haben, und wir haben ja abends dann immer darüber gesprochen und wie wir es anders machen würden mit unserem Kinderbuch und so. Und dann war völlig klar, okay, es muss diese Ratte sein. Und weil die Ratte steht ja auch für etwas. Die Ratte ist ja, wenn man das jetzt mal auf uns Menschen überträgt, eben nicht die Schönheitskönigin oder eben nicht der in der Schule zuerst gewählt wird. Es ist nicht der Superstar. Es ist nicht den alle umarmen und knuddeln und lieb haben wollen, sondern ein bisschen auch ein Außenseiter, der so seinen Weg finden muss im Leben. Und da haben wir eben gesagt, komm, wir entwickeln eine Figur, die den Kindern zeigt, du bist gut genau so, wie du bist. Und du musst überhaupt nichts anderes sein, um dich geliebt zu fühlen oder um dich wertvoll zu fühlen oder um dich gesehen zu fühlen. Du darfst auch anders sein als die anderen. Und dann haben wir eben die erste Geschichte geschrieben und noch eine zweite und eine dritte. Und wir wollen einfach den Kindern zeigen, egal wie du aussiehst und auch wenn die Leute, die so aussehen wie du, andere Dinge machen als du, ist es auch okay. Du darfst anders sein. Auch wenn es gibt auch bei Quiek zum Beispiel, in der ersten Geschichte machen die anderen Ratten auch andere Dinge als Quiek. Aber Quiek möchte eben nicht im Müll spielen, und sie möchte andere Sachen machen. Sie möchte tanzen und sie möchte singen und sie möchte...
Es ist so bezaubernd, wirklich, dieses Bilderbuch. Ich habe das gelesen. Es hat sofort glücklich gemacht.
Und sie möchte eben andere Dinge. Und dann sitzt sie abends da und ist ganz traurig, weil eben alle anderen Ratten, andere Sachen machen. Und sie fragt sich, bin ich falsch? Ich möchte doch auch glücklich sein. Aber warum bin ich es denn nicht? Und dann ist eben die Message, ja, finde heraus, wer du bist. Und du darfst so sein, wie du bist. Und dann erlebt sie eben auf ihrer Reise andere Tiere, die eben dann auch anders sind. Und dann stellt sie am Ende fest, dass sie noch eine Superkraft hat.
Ach, das ist richtig, richtig schön, dieses Buch. Also allen, die jetzt zuhören, ich kann es nur empfehlen. Es ist vor allem auch, der Text ist recht kurz gehalten immer. Man merkt, dass ihr ein Kind habt, dass ihr da so wisst, dass es einfach, die Aufmerksamkeitsspanne ist noch nicht da, dass man da riesige Abhandlungen über die großen Werte des Lebens den Kindern so vermitteln kann mit ganz viel Text. Aber ihr habt das so subtil und schön komponiert zusammen mit Bild und Text und ich habe es echt sehr, sehr abgefeiert.
Dankeschön. Und dann gibt es noch ein Wimmelbuch dazu. Und da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung als Autor von Erwachsenenbüchern dachte ich, naja, so ein Wimmelbuch, das ist ja nicht so viel Arbeit. Weil es sind ja nicht so viele Seiten und es gibt ja ganz wenig Text nur. Um dann festzustellen, es ist so viel Arbeit, weil es steckt so viel Liebe da drin ins Detail. Und was wir halt machen wollten, ist, wir wollten jedes Mal, so ein Wimmelbuch liest du ja nicht einmal vor, sondern das machst du 30, 40, 50 Mal. Und wir wollten ein Wimmelbuch machen, wo auch die Erwachsenen beim Vorlesen jedes Mal was Neues entdecken.
Und das ist ein hoher Anspruch, aber ein guter Anspruch.
Genau, und deswegen war das auch so wahnsinnig viel Arbeit, aber es hat so viel Spaß gemacht, überall so diese Details einzubauen und diese kleinen versteckten Hinweise und alles hat irgendwie Sinn. Und ja, und ich habe eben da, oder wir haben da meine Glaubenssätze eingebaut, die wir auch unserem Kind vermitteln, die wir jeden Abend vorlesen.
Sagst du mal, welche das sind?
Ich bin klug, ich bin stark, ich bin geliebt. Ich bin in Sicherheit. Ich kann alles schaffen, was ich will.
Schön.
Das sind die 5 Glaubenssätze, die haben wir auch als Poster bei uns hängen. Und ich habe das auch schon, bevor ich Vater geworden bin, gesagt zu Eltern, lest das mit eurem Kind jeden Abend. Das dauert eine Minute. Nicht mal. Aber das macht was. Wenn ein Kind, das einfach so mantramäßig in sich aufsaugt. Ich bin klug, ich bin stark, ich bin geliebt, ich bin in Sicherheit, ich kann alles schaffen, was ich will. Das ist wie ein Schutzschild fürs Leben.
Total.
Und da haben eben auch vor Jahren schon so viele junge Mütter und Väter gesagt, ach, es wäre so cool, wenn wir diese Glaubenssätze mal hätten als Kinderbuch. Und ich habe immer gesagt, ja, ach, das ist, ich weiß nicht wie. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie der Autor sein, der jetzt auch mal ein Kinderbuch macht und so, sondern ich habe auf den richtigen Moment gewartet und eben seitdem ich jetzt auch Papa geworden bin und jetzt die Erfahrung, habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und ja, das ist so schön, das dann auch so zu hören, wenn dein Kind das nachspricht. Papa, ich bin klug, ich bin stark, ich kann alles schaffen. Das ist so schön.
Total.
Und genau, und das Wimmelbuch handelt eben von diesen 5 Glaubenssätzen. Auf jeder Seite ist ein Glaubenssatz und dann kann man eben so diese Welt entdecken.
Voll schön, das klingt richtig gut. Bei uns ist es, ich bin gut und klug und wichtig, habe ich den Kindern immer gesagt. Ich hatte das aus einem Roman, den habe ich vor Jahren gelesen und da hat immer das Kindermädchen, hat das dem Kind immer gesagt und dabei den Daumen so in die Handfläche gedrückt und konnte dann, die eigene Mutter war ziemlich brutal und nicht nett und dann musste sie irgendwann nur noch den Daumen in die Handfläche des Kindes drücken, während dieses Kind Ärger bekommen hat und dann hat sie diesen, wie so eine Impfung gegen die Brutalheit der Welt einfach. Und das fand ich so einen schönen Gedanken. Und das ist jetzt wirklich auch so bezaubernd, ne, wenn du dann halt so einen 3-Jährigen fragst, so, was bist du? Gut und klug und wichtig. Und das, daran erinnere ich, ne? Also wenn ich so merke, so, okay, der wollte mich von der Schaukel schubsen und dann sage ich ihm das auch. Das musst du dir nicht gefallen lassen, weil was bist du? So, und dann lass uns was einfallen lassen, wie wir das unterbinden.
Genau.
Und der dich von der Schaukel schubsen will.
Genau, ja. Und absolut. Und für mich war immer so dieses Bild in der Grundschule oder im Kindergarten. Kinder sind ja manchmal auch sehr brutal miteinander. Und das kommt jemand und sagt zu dir, du bist doof. Und dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du glaubst das oder du hast eben diese Glaubenssätze in dir so stark verankert. Und das ist ja das der Segen und der Fluch zugleich von Glaubenssätzen. Sind sie einmal in dir drin, glaubst du, das ist die Wahrheit.
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, früh damit anzufangen und den Kindern eben starke und mutmachende Glaubenssätze mit auf den Weg zu geben. Und wenn dann aber dein Kind als Glaubenssatz hat, ich bin klug, dann kann die Welt da draußen sagen, was sie will. Du glaubst es nicht. Weil du weißt ja, nee, die Wahrheit ist eine andere. Ich bin klug und ich bin stark und ich kann alles schaffen. Wenn dann auf dem Pausenhof jemand kommt und sagt, hey, das schaffst du eh nicht. Du bist überhaupt nicht so toll und wir mögen dich alle gar nicht. Hä? Nein, stimmt gar nicht. Ich bin wichtig ja. Und ich bin richtig.
Ich weiß nicht, ob es in dem Moment dann immer funktioniert, ne? Aber es ist zumindest was, du hast der Sache was entgegenzusetzen. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, dass du den Kindern was mitgibst, was sie der Welt entgegenzusetzen haben. Und das eben nicht nur in Bezug auf Glaubenssätze über sich selbst, sondern halt auch über die Welt und darüber, wie wir miteinander umgehen sollten und miteinander umgehen wollen. Eben, was ich mir angewöhnt habe, das finde ich sowas, was bei uns ganz viel verändert hat. Ich versuche immer, wenn ich meine Kinder sehe, und zwar schon morgens, wenn sie noch nichts geleistet haben und gar nichts, ich versuche ihnen immer meine Freude über ihre Existenz auszudrücken. Es ist so ein also am Anfang habe ich so ganz bewusst gemacht und mittlerweile ist es so ein Selbstding, dass ich fast schon wie so ein Flirtgefühl in mir kriege, wenn mein Kind aufsteht. Und dass ich so denke, du bist da, wie schön ist das bitte? Und denen einfach so mal stumpf mitzuteilen, weißt du, wie so ein emotionaler roter Teppich, den ich denen immer wieder ausrolle, um denen zu zeigen, du bist ganz wichtig. Und das Interessante ist, auch das machen die jetzt mit anderen, dass ich so merke, ach guck mal, wenn Oma aus Karlsruhe kommt oder aus Braunschweig, dann wird denen auch ein emotionaler roter Teppich ausgerollt. Dann wird schon 3 Stunden vorher sind die schon so ganz aufgeregt und wenn die dann kommen, dann geht diese komplette Freude über die Existenz auf diese Menschen über. Ja, um das nochmal so abschließend zu sagen, ich glaube wirklich, sie müssen es selbst erfahren, wie wertvoll ein Wert ist, damit sie ihn weitergeben können und damit sie ihn wirklich in sich so verinnerlichen. Ne?
Ja, genau. Und eben auch das Vertrauen dem Kind zu geben, dass es auch selbst entscheiden kann. Also, dass man dem Kind nicht alles vorgibt. Ich habe das vor kurzem auch wieder gemerkt. Wir haben jetzt zu ihrem 3-jährigen Geburtstag haben wir ihr ein Bett gekauft, ein neues Bett. Und zwar ist es eigentlich ein Hochbett mit einer Rutsche. Aber wir machen das so, dass sie unten schläft mit der Matratze und oben quasi nur so etwas zum Spielen ist. Und das ist natürlich jetzt gefährlich. Also sie könnte theoretisch von oben, wenn sie dort spielt oder wenn sie unachtsam ist, runterfallen. Und als wir auch Freunden erzählt haben, wir haben jetzt ein kleines Hochbett, also es ist jetzt nicht 2 Meter hoch, aber schon höher als jetzt ein normales Bett, haben ganz viele gesagt, oh mein Gott, sie könnte runterfallen und sich irgendwas brechen. Und dann war unsere Reaktion aber die, ja, aber es geht doch im Leben nicht darum, ein Kind vor allen Gefahren fernzuhalten und vor allen Gefahren schützen zu wollen, sondern es geht doch darum, das Kind hinzuweisen, achtsam zu sein in gefährlichen Situationen. Und wir haben zum Beispiel auch auf unserem Balkon, ja, könnte sie theoretisch runterfallen.
Mhm.
Und wir haben ihr schon ganz früh erklärt, dass sie dort nicht hochklettern darf. Und dadurch, dass wir ihr das erklärt haben und was auch passieren kann, ist sie nie dort hochgeklettert. Sie ist immer unten geblieben. Hätten wir ihr jetzt aber verboten, dahin zu gehen, hätte sie nie diese Erfahrung gemacht, auch selbstständig ein bisschen nachzudenken.
Aber dazu gehört ja viel Vertrauen, ne? Also von
genau und das so, und richtig ja. und das meine ich mit diesem Urvertrauen, dass du dem Kind durch viel Reden, durch viel Beispiel sein zeigst, ich vertraue dir, dass du das hinbekommst. Ich bin aber an deiner Seite, um dir im Notfall, ne, um dich zu halten. Aber ich bin nicht immer da, um dich zu halten. Deswegen erkläre ich dir jetzt genau, wie es geht. Und dann vertraue ich dir.
Und meiner eigenen Erziehung.
Und genau. Und
ja.
Weil du kannst auch später, und das ist eben wichtig, wenn du das schon früh machst mit deinem Kind, du kannst dein Kind nicht, auch wenn es älter wird, wenn es im jugendlichen Alter ist und dann auch mit seinen Freunden, Freundinnen irgendwann abends rausgeht in die Disco oder so. Du kannst dein Kind nicht vor allen Gefahren schützen, weil sonst müsstest du dein Kind einsperren und es dürfte überhaupt nie zur Haustür rausgehen. Aber das ist ja kein Leben. Deswegen musst du deinem Kind, schon wieder musst, du musst natürlich gar nichts, aber du darfst deinem Kind einfach dieses Vertrauen schenken, auch mit den Glaubenssätzen. Ich vertraue dir, dass du die richtige Entscheidung triffst für dich und für dein Leben. Dieses Gefühl von Sicherheit. Okay, mein Papa hat mir jetzt erklärt, ich darf da oben nicht laufen, aber ich darf da ein bisschen spielen und runterrutschen. Das ist okay, hier ist die Grenze und ich überschreite sie nicht.
Voll. Und manchmal werden Kinder trotzdem etwas bescheuerte Entscheidungen treffen oder nicht unbedingt nach unseren Werten handeln. Auch das gilt es dann ja zwischendurch auszuhalten. Das geht natürlich nicht bei einem Balkon. So eine dumme Entscheidung trifft man nur einmal. Aber in manchen Sachen müssen sie ihre eigenen Werte vielleicht auch definieren. Und das sind nicht unbedingt unsere. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, den es auszuhalten gilt und den man irgendwie lernen muss. Und wenn wir aber den Wert Toleranz in der Familie haben, dann gehört dazu auch zu tolerieren, dass Kinder vielleicht an manchen Stellen anders denken, agieren, fühlen, wie auch immer, als wir das vielleicht gerne hätten.
Ja, absolut. Und das ist, ich sage auch gar nicht, dass das einfach ist. Also ich merke ja auch selbst, wenn ich mit unserem Kind auf dem Spielplatz bin und sie klettert da dieses Klettergerüst hoch, da habe ich manchmal auch Herzrasen. Aber wie soll ein Kind es lernen, wenn es sich nicht ausprobieren darf?
Und da gleichst du halt mit deinen Werten ab.
Genau.
Ne? Du sagst dir, mein Wert ist, dass wir im Leben nicht Gefahren umgehen.
Genau.
Das hast du ja auch nie gemacht, sonst wärst du nicht nach Brasilien gegangen und so weiter. Du hast nie Gefahren gescheut. Und wenn du dann abgleichst mit deinen Werten, dann musst du bestimmte Dinge auch als Eltern aushalten lernen, oder?
Absolut. Und ja, und auch auf dem Spielplatz, da gibt es halt das große Klettergerüst und das kleine. Und, und natürlich wollte unsere Tochter immer auf das große. Und dann habe ich ihr erklärt, guck mal, das große Klettergerüst ist für große Kinder. Du bist noch nicht so groß wie die. Guck mal, die sind alle schon 7 oder 8. Du bist erst 2. Und dann irgendwann hat sie von selbst gelernt, nein, das große Klettergerüst ist für die großen Kinder. Ich gehe auf die Schaukel.
Mhm.
Aber das lernt das Kind nur, indem du es ernst nimmst und es ihnen gut erklärst und nicht verbietest.
Mhm.
Ohne Erklärung. Ja, das darfst du nicht. Warum? Ja, weil ich es dir sage. Das ist, so funktioniert es nicht. Und ich bin durchaus auch so ein bisschen protektiv, das stimmt schon. Und ich
sind wir alle, Lars.
Ja, natürlich. Und ich muss mich dann auch ganz bewusst zurückhalten, zu sagen, hier schreite ich jetzt nicht ein.
Hm.
Und ich lasse mein Kind natürlich nicht, wenn es lebensgefährlich ist, das ist klar. Aber ich lasse mein Kind jetzt hier diese Erfahrung machen.
Hm. Ja, und das ist schwer und trotzdem wichtig. Ne?
Genau, es ist schwer und trotzdem genauso wichtig. Ja.
Oh Mann, Lars, es war mir eine totale Freude, mit dir zu sprechen. Ich mag deinen Blick auf die Welt so gerne und ich mochte das Buch so gerne. Also allen, sei noch mal ans Herz gelegt. Guckt mal auf jeden Fall die kleine Ratte Creek an. Ist wirklich wunderbar. Ich danke dir auf jeden Fall total, dass du da warst. Es war total spannend, mit dir zu sprechen.
Ja, gleichfalls. Ich hatte noch so viele Fragen. Vielleicht machen wir das nächste Mal.
Ja, ich glaube mir, ich habe auch noch viele Fragen. Aber ich habe auf die Uhr geguckt und dachte so, verdammt. Wir sind irgendwie schon fast bei einer Stunde. Und
genau, ich hab noch so viele Fragen, aber dann machen wir einfach irgendwann einen zweiten Teil daraus.
Sehr, sehr gerne. Die Einladung ist hiermit ausgesprochen.
Und, Dankeschön.
Ja, ich danke dir sehr. Allen anderen danke ich auch für ihre Zeit, dass sie uns zugehört haben. Wenn ihr Fragen habt zu Lars, zu dem Buch, wie auch immer, schreibt uns gerne. Ihr könnt auch in den Shownotes nochmal die Links euch anschauen. Ansonsten freuen wir uns über E-Mails an podcast@eltern.de. Bei uns geht es am nächsten Donnerstag weiter, zusammen mit Elke Schicke. Und bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen. Tschüss.
Tschüss. Ciao.